Also ich mache ein bisschen schneller, weil wir etwas spät dran sind. Also für alle, die nicht wissen, über was ich rede, es geht um die Nintendo DSi. Es ist der Nachfolger der Nintendo DS. Das war die erste Zwei-Bildschirm-Konsole. Es sind eigentlich zwei Game Boy Advanced und eine GPU zusammengefasst. Die DSi kann dieselben Games, aber hat noch mehr fancy Dinge wie Webbrowser und Kamera. Und der Nachfolger wäre dann das 3DS, mit die auch 3D könnte, aber dann komplett neu entwickelt wurde. Ich spreche über den mittleren. Bevor ich anfange, möchte ich kurz über die DS reden und was die Unterschiede sind zur DSi. Die DS war die erste Konsole von Nintendo, die Krypto genutzt hat, aber sie haben einen Fehler gemacht. Sie haben einen symmetrischen Key genutzt, das heißt, derselbe Key wurde benutzt, um die Cartridge zu verschlüsseln und auch wieder zu entschlüsseln. Und wenn man diesen Key einmal kennt, dann könnte man jede Cartridge entschlüsseln. Und das ging natürlich nicht lange, bis dieser Key bekannt wurde und die Leute konnten das halt dann nutzen und... Das heißt, dass von da an hat Nintendo dann Public Key Kryptographie benutzt. Das heißt, die haben das Krypto komplett umgestellt im Vergleich zur 3D oder zur 3DS. Die 3DS wurde vor etwa 15 Jahren veröffentlicht. Ich bin nicht der Erste, der da reinschaut. Also der erste Angriff war Scanlimes RAM Tracer mit diesem eindrucksvollen Setup, wo man den externen RAM-Bus angreifen konnte. So konnte man jeden Lesenschreibzugriff anschauen und Dinge initiieren und anpassen und so auf das eMMC zugreifen und so kann man natürlich Code viel einfacher ausführen, wenn man Zugriff auf das RAM hat. Und das ist natürlich sehr fancy, aber das ist mehr oder weniger alles, was es bis dahin gab. Nichts anderes ist seitdem passiert. Es ging niemand tiefer hinein in die Konsole und die Dinge haben sich ein bisschen, standen dann ein bisschen still. Und dann wurde die 3DS released, da gab es schon ein paar, also die wurde sehr stark gehackt, schon an mehreren Orten vorgestellt und da hat es Unlaunch zum Beispiel gegeben. Das ist ein DSi Bootcode Exploit, mit dem wir unseren unsignierten Code laufen lassen können und das sollte eigentlich alle Probleme lösen, oder? Was meint ihr? Ja, leider nicht, aber Unlaunch hat ein paar Dinge. Es muss das eMMC zum Beispiel beschreiben, was die Leute nicht unbedingt mögen, weil das eMMC ist ein Flash-Speicher mit begrenzter Lebenszeit und sobald das ganz kaputt geht, ist die Konsole komplett defekt, also gebrickt. Und wir haben auch keine Bootrom-Dumps. Aber anstatt das zu nutzen, kann man vielleicht auch etwas anderes machen. Zum Beispiel könnte man einen eMMC-Chip auswechseln. Es ist einfach non-manual Teil Memory, also einfach Flash-Speicher. Aber nein, das geht leider nicht. Nämlich, da gibt es eine ID, die man nur lesen kann und anhand von dieser ID wird der Key generiert. Und auch die Konsolen-ID wird genutzt, um den Verschlüsselungs-Key zu generieren. Das heißt, wenn eines von diesen zwei Dingen sich ändert, weil man eben zum Beispiel das RAM austauscht oder das Motherboard ändert, dann wird die Konsole nicht mehr booten. Das ist auch ein Problem und auch ein Grund, warum Secure Boot keine gute Sache ist. Aber ja, Cracking ging weiter. Die Hardware sieht folgendermaßen aus. Es gibt zwei CPUs. Es hat GPU, es hat diverses RAM und ROM. Wir haben ein RAM, wir haben einen Bus, der langsamer läuft, aber Zugriff auf alles hat. Wir haben ein FIFO, das ein bisschen privates RAM hat. Es hat ein geteiltes PS RAM von 16 MB. Das ist das größte Memory. Es hat auch ein WRAM. Das ist super, weil das sind einfach ein paar physikalische Blöcke von Speichern. Und jeder davon kann einem der ARM-Cores zugeordnet werden. Aber der ist dann nur diesem Core nur für diesen Core sichtbar. Dann, wie startet denn die Konsole? Es gibt das System on Chip, das SoC, wo die CPU-Cores drauf sind, SRAM, ein paar Peripherie und so weiter. Dann haben wir ein separates eMMC, das nicht flüchtiger Speicher ist, und ein DRAM. Das erste, was passiert, wenn man die Konsole bootet, ist, dass das Bootrom aus dem eMMC geladen wird dann entschlüsselt und ins SRAM geladen. Dann wird die Second Stage geladen, die startet das Systemmenü aus dem FAT-Dateisystem. Und das Systemmenü ist dann das erste, was effektiv den Bildschirm startet, das Bootloader anzeigt und so weiter. Dann kann das Systemmenü das Game starten vom eMMC oder von der Cartridge und das wird dann ins RAM geladen. Aber vor diesem Systemmenü, bevor das in den Gamecode startet, konfiguriert es ein paar Register. Diese werden genutzt, um gewisse Teile der Hardware abzuschalten. Die können dann auch nicht mehr eingeschaltet werden, bis die Konsole wieder eingeschaltet wird oder neu gestartet ist. Die Idee dahinter ist, es gibt halt keinen Hypervisor oder kein Betriebssystem in der DSI und das ist quasi ein Sicherheitsfeature, damit das Game von der Cartridge keinen Zugriff auf diese Hardware hat und damit böse Dinge anstellen kann. Ist ein einfacher Weg für Isolation. Etwas anderes, was nicht ganz irrelevant ist, es gibt einen Rückwärtskompatibilitätsmodus zur DS und die nutzt einen Software-Emulator und die Hardware konfiguriert sich dann um. Wenn man ein DSI-Game startet in der DS, dann wird eine andere Low-Level-Firmware gestartet und quasi der gesamte Modus der Konsole wird umgeschaltet. Und was da passiert ist, der Second Stage Bootloader wird quasi neu geladen. Und das ist derselbe, der auf normalen DSIs drauf ist. Also ja, da hat das Ding ins SRAM geladen. Da gibt es auch schon eben Dinge wie das SRAM, wo man das auch schon auslesen kann. Aber es gibt diverse Exploits schon dafür. Was wir da mitnehmen konnten, das eMMC, wenn das eMMC kaputt geht, dann geht eure Konsole kaputt. Und alles, was interessant ist, passiert eigentlich nach dem Signaturcheck. Aber jeder Hack, der bereits. Okay, wenn ihr bereits einen Brick habt, dann ist die Konsole defekt und die existierenden Hacks helfen euch nicht. Wir brauchen unsere Code-Ausführung früher. Niemand hat die Bootrooms bis jetzt und in einer Blackbox etwas zu finden, ist halt nicht unbedingt interessant, so drum brauchten wir einen Weg, um die Bootrooms zu finden.
Man kann tatsächlich den Bootroom rausbekommen, das funktioniert auch im DSI. Es funktioniert so, es heißt Factor Glitch Hack. Sie haben ihre separaten Bootrooms. Nach dem Reset läuft das durch. Da gibt es einen Software, der durch die Utility Runes läuft, und da gibt es einen Händler, wenn Memory Access läuft. Oder wenn eine illegale Instruktion abläuft. Der Bootcode kann also deaktiviert werden. Man muss es davor machen, sonst muss man warten, bis die Konsole neu gestartet wird. Natürlich für einige Sachen ist das in Ordnung, wenn das hart gecodet ist. Aber für die Ausnahmevektoren oder für die Interrupts Vectors. Du möchtest unterschiedliche machen. Wenn man zum Beispiel im Menü ist, möchte man darin navigieren. Da muss irgendwas geben, um das Verhalten während der Laufzeit zu verhindern. Dieses Teil vom RAM ist persistent über Neustarts. Und wenn wir den Chip neu starten, und dann der Neustart-Ausnahme will laufen, wenn wir jetzt hier einen Fehler reinbauen, und wenn wir glücklich sind, wird das eine undefinierte Exception-Handle laufen lassen und dann springen wir in unseren Payload. Dadurch haben wir eine Code-Execution in einem Bootrom. Ich war nicht die erste Person, die darüber gedacht hat. Und 2016 oder 2017 haben sie darüber gepostet, aber sie haben das nicht erreicht. Warum haben sie es nicht geschafft? Lass uns überlegen, wie Glitching in der Realität funktioniert. Das ist jetzt Voltage Glitching. Wenn ihr nicht wirklich wisst, wie es funktioniert, dann ist es nicht wichtig. Und da gibt es eine positive Stromversorgung und eine Grund. Upper transistor will turn on, it will connect the output to the positive power supply. That means the output is going to be a logical one. Wenn man das verbindet, dann ist der Output eine logische 1. Und wenn man die Voltage zu dem Ground verbindet, kommt eine 0 raus. Wenn man das häufig macht, dann schaltet sich der Chip an. Deswegen sollte man das zumachen. Dann sollte man das, wenn man das für eine kurze Zeit macht, dann läuft der Chip weiter. Und dann kann man viele schlechte Sachen auslösen. Wenn man ans PCB guckt, da sind diese Kapazitoren, die einige Ladung halten und die blocken diese Glitches raus. Die Leute, die das versucht haben, haben nicht berücksichtigt, haben entweder zu kurze oder zu lange Glitches benutzt und die haben das nicht richtig getimed. Und daher hat es nicht funktioniert. Da gibt es einen anderen Weg, um Fehler reinzubekommen, und das ist das Electromagnetic Fehler Injection. Und wenn man diesen Spuler auf der Seite hat, wenn man für ein paar Nanosekunden Ladung hat, kriegt man einen Impuls in diesem, in dieser Spule. Wenn man auf den Boden guckt, ist das Ganze Silikon.
Und ihr seht die, auch die, also in der Mitte seht ihr Metall, das sind, damit werden eigentlich die Transistoren verbunden, das ist Interconnect. Und wenn unser elektromagnetischer Puls das Interconnect erwischt, dann gibt es dort halt eine elektromagnetische Induktion und Ströme können fließen und so kann man auch einen Glitch initiieren direkt in den Chip. Das braucht aber etwas spezialisiertes Equipment. Das habe ich glücklicherweise. Ich habe ein gutes Lab. In der Praxis sieht das dann so aus. Also das ist, was jetzt noch übrig ist von der DSI, das Haupt-SoC. Und obendran haben wir unsere kleine Spule, die als Puls Generator genutzt wird. Im Detail sieht das so aus, der Pulsgenerator ist auf einem XYZ-Tisch, sodass man den an den richtigen Ort verschieben kann. Und unten auf dem Bild seht ihr ein Breadboard mit einem Raspberry Pi, mit einer externen Schaltung, die halt den Pulsgenerator einschalten kann. Und das musste ich mit Aluminiumfolie abschirmen, damit der Pulsgenerator nicht meine eigentliche Testschaltung stört. Damit konnte ich jetzt das Bootrom auslesen, aber es gab ein kleines Problem. unsere Prinzessin ist nicht in diesem Schloss. Und wir haben viele Dinge gefunden, aber wir haben keine Kryptographie gefunden. Wir möchten wissen, was die Krypto macht. Aber jetzt können wir mal das Bootrom dumpen. Auf der 3DS war das sehr einfach. Sobald man Code ausführen konnte, konnte man das Bootrom auslesen. Aber das funktioniert nicht auf der DSi. Stattdessen nutzen wir vielleicht dasselbe nochmal in anders, aber ja, es geht eben auch nicht, weil ein anderer Teil des RAMs wird resettet. Darum kann man den nicht schreiben und resetten, wie wir es vorhin gemacht haben. Wir brauchen also einen anderen Angriff. So, hier gibt es eine kleine Übersicht, wie das Bootrom funktioniert. Zuerst gibt es Initialisierungsdinge, dann lädt der ARM7, was er halt laden muss, sendet es an den ARM9. ARM9 macht die Krypto, die er halt machen muss, die werden aber noch nicht im Detail kennen, sendet das zurück in den ARM7. Und wenn alles stimmt, wenn alle Signaturen stimmen, dann sperrt das ARM7 die ROMs von beiden Cores und ARM9 wartet einfach, bis das gelockt wird. Und wenn es dann weitergeht, dann, ja, dann würde es weitergehen. Und diesen Prozess unterbrechen wir jetzt, indem wir vorgaukeln, dass wir sagen, wir machen alles, aber wir vergessen, das eine Bootrom zu sperren. Und der ARM9 wartet jetzt einfach auf etwas, was nie passieren wird. Und an dieser Stelle können wir einen zweiten Glitch initiieren, in der Hoffnung, dass der ARM9 aus seinem Loop hinausspringt und dann der Meinung ist, ja, ich habe jetzt alles richtig geladen und hoffentlich weiter bootet. Und da könnten wir dann hoffentlich unseren eigenen Code ausführen und hoffen, dass das irgendwie weitergeht. Und dafür, also ich war nicht der Erste, der das gemacht hat, StuckPixel und Normat haben das bereits vorher gemacht, sie waren etwa ein, zwei Wochen vor mir fertig. Das ist das Setup von ihnen und sie haben einen sehr großen Transistor drauf, der nahe an der Stromversorgung platziert wurde. Die haben auch gewisse Teile der Clock-Schaltung abgelötet und mit eigener Schaltung ersetzt, damit sie das FPGA noch, also mit einem FPGA haben sie das gesteuert, damit sie noch viel mehr Dinge kontrollieren können. Und so können sie zu richtigen Zeitpunkt die richtigen Fehler initiieren. Sobald die erste Stage passiert, wird der erste Fehler initiiert und dann initiieren wir einfach weitere Glitches in der Hoffnung, bis dann irgendwann der ARM9 hoffentlich nicht mehr in seinem Bootload ist und in die Second Boot Stage geht. Das sehen wir dann wieder an gewisser Aktivität und dann bootet er weiter. Und ja, das funktioniert. Und auch das hat auch eine kryptografische Verifikation. Und jetzt was? Wie machen wir jetzt weiter? Jetzt können wir endlich weitermachen. So, da hat es SIGHEX, das ist ein Exploit aus der 3DS. Oder hat es Antier Boot, das ist ein geheimes Boot-Ding, mit dem die 3DS von einer anderen Cartridge starten kann, das aber leider sehr schlecht dokumentiert ist. Die Antwort auf die zweite Frage ist yes, es hat dieselbe Key-Combo und es funktioniert auf dieselbe Art wie mit der NDS, aber lasst uns doch die Boot-Prozedur noch etwas genauer ansehen jetzt. Zuerst gibt es die ARM9-CPU mit dem eigenen Adressbereich und ARM7 mit eigenem Adressbereich. ARM9 hat eine Memory Protection und kann aber auch ein eMMC flashen. Das Erste, was wir machen, ist, der ARM7 ladet die Boot-Konfiguration Bytes von dem Flash und sendet die auch zum ARM9 über das FIFO. Dann typischerweise wählt das eMMC sein Boot-Medium und sendet wird das Bootmedium ausgewählt und wird auch an den ARM9 gesendet. Dann passieren so Basic-Dinge wie, also Mapping, Memory Mapping, Memory Mapping Konfiguration und ähnliche Dinge, und es werden Signaturen überprüft. Und üblicherweise funktioniert das folgendermaßen: Man hat die Daten, man hasht die und signiert den Hash. Hier machen sie was Interessantes, wo sie diverse Hashes von diversen Blocks signieren oder kombinieren und dann signieren. Und interessanterweise nehmen sie da die zwei Bootblocks, die nehmen auch einen Header und einen AES-Key mit dazu. Und es gibt noch einen zweiten, einen extra Hash für eine wahrscheinlich zweite Verifikation, das wissen wir nicht genau. Und der ARM9 checkt das alles, und wenn das funktioniert, dann kann man weitermachen. ARM9 lädt dann den ersten Payload, der entschlüsselt wird, lädt etwas in den Boot-Header, das wird dann direkt ins WRAM geladen, der den Block in das ARM9 lädt, aber das Ganze ist dann aber noch, das Ganze wird komprimiert hin und her geschickt, weil der Interconnect nicht so schnell ist, und so spart man sich noch ein paar Mikrosekunden Bootzeit. Dann wird der Hash gecheckt, wenn das stimmt, wird weitergemacht, macht dasselbe für das zweite Binary und kann dann weitermachen mit dem zweiten Bootstage.
Das Signaturformat ist ziemlich interessant, weil es viele Sachen gleichzeitig macht. Es hat auch so den Key. Der Key ist nicht nie fest drin, also Nintendo kann immer ein Update pushen und dann den Key ändern. Und das zweite ist, man braucht den öffentlichen Key und Schlüssel, der ist in Bootram festgecodet. Das sind interessante Konstruktionen. Das ist natürlich alles eigene Arbeit und wie man immer in der Kryptographie hört, dass man jetzt nicht seine eigene Kryptographie einbauen soll. Sie benutzen SHA-1 und das ist ziemlich alt und niemand benutzt es mehr. Aber in 2005 bis 2007 benutzt man es noch. Aber wenn man hier lang, ich habe hier lange drauf geguckt und habe hier keinen Bug gefunden. Da war kein Weg, das anzugreifen. Das ist auch noch das SHA-1. Vielleicht können wir das angreifen. Wir können Kollisionsangriffe gegen SHA-1 machen. Ja, als Angreifer können wir den Wert benutzen und dann eine Kollision finden. Aber wir haben leider den Hash schon in der Signatur. Und dafür müssen wir diesen Hash den Wert finden, und das ist viel schwieriger. Und da ist auch noch das RSA 1024. Vielleicht hört ihr davon. Dann man zwei das Produkt aus zwei Primzahlen, wenn man das multipliziert, und das hat nicht für mich funktioniert. Und da gibt es den Coppersmith-Angriff und generating good RSA keys is actually really tricky. And if they are vulnerable, you can. Und es ist echt schwer, gute RSA Keys zu benutzen. Und da gibt es ein Tool dafür. Und das funktioniert leider auch nicht. Und ich habe nicht die Rechenpower, um das zu brute-forcen. Die NSA hat vielleicht hat das, und vielleicht helfen sie uns damit, diese Keys zu faktorisieren. Hier sind die öffentlichen Keys, bitte macht das. Das heißt aber nicht, dass ich aufgebe. Guckt an Codeschwächen. Die Payload-Größe wird nie und die Adresse wird nie kontrolliert. Und daher, da kann man einiges machen, aber es ist mit RSA signiert, deswegen kann man das nicht ganz einfach machen können. Wenn man an Signaturzeug guckt, copy out all the data and return true. If it's incorrect, it's going to return false. But this return value is actually never checked. So if you just diese Routine wird nie kontrolliert. Und das wird in isolierte Speicher benutzt und es wird nicht kontrolliert. Dieser Speicher ist in dem Speicher immer 0 und dieser extra Hash kontrolliert alle anderen Hashes. Wenn das alles 0 ist, wenn alle Nullen gehasht werden, ist es natürlich nicht 0 und dadurch wird das scheitern. Das sieht aus wie fast wie ein Bug. So, dann lass uns einen Fehler einbauen. Dann machen wir noch mehr Glitching-Angriffe. Dann haben wir jetzt zwei Teile, die beide Hashtags machen, die springen zum gleichen Teil. Und wir wollen diese Instruktionen auf den anderen Teil führen. Und dadurch können wir diese beiden Hashes Kontrollen übergreifen. Wir können nicht den Payload-Teil benutzen, aber wir können das vielleicht in anderen Sachen benutzen. Wir können jetzt natürlich, was immer wir wollen, hier reintun. Und sie werden nicht kontrollieren, ob es Sinn macht. Was wir tatsächlich machen können, wir haben eine komprimierte Payload und die können wir da reinschreiben. Und wir können die einfachste RobChain benutzen, um das zu machen. Und dann springen wir es und dann kopieren wir damit die Payload an die Stelle. Damit haben wir die volle Kontrolle über den Arm 9. Als der Arm 9. Wir können dann zu Arm 7 sagen, dass hier nichts Spezielles ist, guck hier einfach nicht und der Hashtag war in Ordnung und der Arm 7 wird das akzeptieren und die zweite Payload wird das reintun und dann, damit können wir den Arm 7 auch übernehmen und damit haben wir auf den Arm 7 und Arm 9 Code Execution. Bevor der ROM gelockt wird mit nur einem Glitch. Das klingt alles toll, aber das ist immer noch Glitching, das ist immer noch nervig in der Praxis.
Ich habe das in Melondes ausprobiert und musste nicht allzu viel anpassen und nur ein Bit flippen und dann hat es funktioniert. Und das letzte habe ich da, und das habe ich dann auch im Lab in der realen Hardware ausgetestet. Aber das hat ja nicht jeder zu Hause. Drum ist jetzt die nächste Idee, einen Mod-Chip zu kreieren. Wo könnte man denn diesen Modchip einstecken? Ja, in die Cartridge? Ja, das geht leider aus diversen Gründen nicht. Könnten wir das EMMC nutzen? Das ist ein bisschen doof, weil man das halt mühsam löten muss mit BGA-Löten. Man könnte vielleicht am SPI angreifen, das wäre vielleicht einfacher, weil das ist am Wi-Fi dran. Vielleicht kann man EMFI nutzen, aber auch das ist nicht praktisch nutzbar. Und also welche Methode? Wir können nicht EMF nutzen, sondern wir nutzen Voltage Glitching. Und ja, was wollen wir jetzt machen? Also schlussendlich wollen wir ja am Wi-Fi ansetzen, also haben wir ein PCGP gebaut, das da reinpasst. Und ich habe da einige Zeit in KiCad verbracht und diese PCBs designt. Und so sieht es auch aus, wenn man das Ganze dann validiert und testet. Und damit kommen wir zu unserem nächsten Teil, was Demo-Zeit. Ja, es ist jetzt Zeit für die Demo. So. Wir haben hier unseren Mod-Chip installiert und wenn alles korrekt ist, dann sollte das Ding einschalten und da sind wir. Ein Applaus aus dem Saal. Können wir zurück auf die Folien wechseln, bitte? Vielen Dank. So, was wir. Also, ich hatte auch ein Video als Backup. Das brauche ich jetzt nicht mehr, aber ich habe gestern relativ lange damit verbracht und möchte jetzt trotzdem noch was zeigen. Es zeigt dasselbe. Aber etwas Interessantes ist, es zeigt doch auch einen Debug. Möglichkeit an. Okay, jetzt ist es angefroren, das ist nicht, was ich wollte. Ja, das, okay, das wird irgendwie nicht funktionieren, schade. Also es, Snoop ja, sucht auf dem SPI-Bus sich heraus, wann es den Glitch genau ausführen muss. Und dann, ja, ihr könnt es leider nicht sehen, aber es würde dann ein paar Bytes vom Bootraum halt ausgeben und dumpen. Das schade, dass das jetzt gerade nicht funktioniert auf dem Video. Zusammengefasst, der ARM7, oder ich hab den ARM7-RAM gedumpt mit einem Vector-Glitch-Hack, dann ARM9-ROM mit einem doppelten Glitch-Hack, dann habe ich die analysiert und gefunden, dass es dort diverse Möglichkeiten gibt, das zu attackieren, habe einen Exploit gebaut und einen Mod-Chip, der den Exploit ausführt. Und ja, der DSI hat diverse interessante Dinge, die spannender sind als der DS, der einfachere Krypto hatte. DS hat ein Betriebssystem, DSI hat keines. Aber man sieht, dass es trotzdem einen sehr komplizierten Exploit nutzt, obwohl 3DS auf dem Papier eigentlich viel stärker aussieht. Und das Ganze ist auch nur möglich, weil es ein Leak gab von dem Stage 2 von der 3DS, bereits, also von einem anderen Nintendo Hack Talk vor ein paar Jahren. Da gab es halt so, haben halt Leute Dinge weg, einfach ja, Secrets quasi verloren und haben die, ja, die Kinder machten dann die Runde. Und ja, das sollte man natürlich nicht tun. Danke an die Personen, die hier auf der Slide gelistet sind. Leuten, die mir beim Glitchen geholfen haben, zum Beispiel NoCash fürs Unlaunch, den Contributoren von Melon Diaz, diesen Leuten in dem Chat, die mir auch geholfen haben, und natürlich auch Nintendo, weil das ein interessanter Challenge war. So, also wenn ihr ich bin fast fertig, ich habe nur noch eine, zwei Minuten, aber wir sind gut in der Zeit drin. Also wenn ihr interessiert seid, wie das ganze Setup aussieht, es gibt hier Links, hier, da werdet ihr auch die Slides finden, die Melon Diaz Patches, diese gibt es bereits, die könnt ihr bereits nutzen, die findet ihr upstream. Es gibt auch einen DSI Browser, wo die drin sind. Ich habe DSI Brew aktualisiert mit dem, was ich herausgefunden habe. Die Mod-Chip-Firmware wird demnächst veröffentlicht, auch der Exploit-Payload und weiterer neuer Init-Code, den man benutzt, um zum Beispiel ein eigenes Menü zu laden oder etwas von der SD-Karte zu laden, damit man sowas halt auch praktisch nutzen kann, um zum Beispiel Games zu spielen. Die Mod-Chip-PCBs werden noch nicht sofort veröffentlicht, weil sie noch ein paar Bugs enthalten, aber also es hat natürlich auch Bugs im Code, aber es ist natürlich einfacher, Code zu updaten, und ich möchte nicht, dass ihr halt jetzt eine alte Version eines PCBs habt, die man dann nicht mehr updaten kann. Es gibt auch einen Guide, wie man sich das Ganze dann zusammenbauen kann oder das PCB herstellen und löten kann. Und jeder kann jetzt quasi den Bootraum hacken und oder auslesen und die DSI hacken. Der Mod, ja, der Mod-Chip hat ein paar hardcodierte Parameter, die sich vielleicht noch ändern könnten, je nach Temperatur und so weiter. Das gibt es noch zu tun. Auch beim Wi-Fi-Pass-Through muss ich noch ein, zwei Dinge machen. Das funktioniert noch nicht richtig. Und auch die Kommunikation mit dem Mod-Chip, Initialisierung von Touch, von Sound und so weiter, funktioniert alles noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und was es auch noch zu tun gibt, ist, genau, Payload. Und wenn ihr da mithelfen möchtet, seid ihr sehr willkommen. Ich habe wahrscheinlich nicht Zeit, das alles selber zu machen. Und damit wären wir jetzt bei unseren Fragen.
Oh, thank you, Poro. For those already leaving, please take your junk, take your bottles, you know, and follow the 621 plus rule. The 621 plus rule is 6 hours of sleep, 2 warm meals, 1 hot shower, and wear a mask. I see a whole lot of people not wearing any masks. You should be wearing masks. Anyhow, we'll be taking questions. There's a phone here, a mic here.
Wir nehmen jetzt Fragen an. Da ist ein Mikrofon und da ist das andere Mikrofon. No statements. Nur Fragen, keine Statements. Einen Satz bitte.
Please be quiet. We're still in session here. While you're going out,
please don't talk.
Just thanks for the great talk.
Danke für den großartigen Vortrag. Ich habe nicht verstanden, wie du den modifizierten WRAM bekommst. Verstehe nicht, was die Frage ist. Am Anfang hattest du den WRAM, musst du den WRAM modifizieren. Wie hast du das gemacht? Dafür gibt es schon Exploits draußen.
That's going to exploit like the Flipnote program or the photo taking program. You can get code execution, but it's at a low privilege level. But
okay, und damit kriegst du die Code exploit, aber das hat sehr niedriges Privileg. Und damit kannst du den WRAM beschreiben und damit kannst du dann die Konsole booten. Gibt es eine Frage aus dem Internet?
No. Signalengel, gibt es Fragen aus dem Internet? Nee, dann gehen wir zum nächsten Mikrofon. Ja, vielleicht habe ich etwas verpasst, aber könntest du bitte wiederholen, wie man New When nutzt, um den Glitch zu machen? Also für die... Das erste, der Vector Glitch Hack, das erste, was passiert, da gibt es da gibt es viel Zeit, wo man diese Attacke ausführen könnte, und das musste ich brute forcen, wo man genau den Glitch ansetzen muss. Es gibt dann irgendwo einen Loop aus dem ARM9 Code. Und da, okay, da ist das Timing nicht so kritisch, weil der ARM9 einfach wartet und da kann man das dann einfach irgendwann weitermachen. Beim letzten Teil kann man auf die SPI-Kommunikation hören und sobald gewisse Dinge passieren, zum Beispiel der LCD-Screen eingeschaltet wird, und da gab es so eine relativ kurze Zeit, wo ich halt auch brute forcen musste, wann genau ich denn die Attacke ansetzen muss. Signalengel, haben wir noch mehr? Das scheint nicht der Fall zu sein. Oder Technikprobleme? Okay. Das Internet möchte wissen, ob das Glitching funktioniert hat, auch auf anderen Geräten funktioniert hat, vom selben Modell, weil sie sagen, manchmal ist es sehr abhängig von der Hardware. Ja, ich habe ein paar DSIs im Lab, welche ich alle glitchen konnte. Das ist also reproduzierbar. Es gibt natürlich ein bisschen Variation in den Parametern. Einige brauchen ein paar Nanosekunden länger oder weniger lang. Da muss ich jetzt natürlich dann irgendwie das Ganze noch automatisieren. Aber das macht mir eigentlich keine Sorgen. Ich denke, das sollte gehen. Im Moment habe ich nur DSIs, die relativ günstig sind, auf dem Secondhand-Markt, aber es sollte auch auf dem DSi Excel funktionieren.
Say hi from the Nintendo Homebrew Discord server. And you said that the DS cartridges have symmetrical.
Du hast gesagt, dass die DS-Module symmetrische Verschlüsselung haben und dass die DSi Private-Public-Verschlüsselung haben.
Flashcards work on DSi and 3DS.
Wir haben die Flashcards. Wie funktionieren die auf dem DS und dem DSi, die Flashcards? Da gibt es das interessante Sache, dass die DS-Spiele, nachdem der DSi veröffentlicht worden ist, haben die DS-Module auch eine RSA-Key-Schlüssel beinhaltet. Da gibt es eine Liste von erlaubten Hashes, die auch erlaubt sind, und dadurch kann das ganze ältere Zeug laufen. Und die ganzen neuen Flashcards funktionieren darüber, dass man ein ROM, dann über den ROM braucht man einen ROM, der eine Safe Game Schwäche hat, und dann kann man das Menü der Flashcards anzeigen. Noch eine Frage da hinten. Danke für die Präsentation.
Would you be willing to share the timings for the attacks, including the clocks and stuff like that?
Wie würdest du gerne die Timings für diese Angriff wischen? Also ich weiß sie nicht auswendig, aber irgendwo auf GitHub veröffentlichen. Die Jupyter Notebooks sind die einzigen Sachen, die ich veröffentlicht habe, aber ich kann es online tun. Nur die Timings für. Es war irgendwo zwischen 50 und 60 Nanosekunden.
How many clock cycles is that correlates? Only one or like?
It's a few clock cycles, but not.
War es nur ein Clock Cycle? Es waren mehrere Clock Cycles, aber nicht viele.
Hi, thank you first. Are the boot ROMs the same thing as
sind die Boot ROMs dasselbe, das auch BIOS Images genannt wird? Ja und nein. Für das Gabe Advance und regularen DS ist es dasselbe, was ein bisschen komisch benannt ist, weil es eigentlich nicht ein klassisches BIOS ist. Für das DSi gibt es öffentliche Hashes, die Leute ausgelesen haben, und die haben dann das einfach BIOS genannt. Ich nenne einfach das komplette Image das Bootrom. Und das heißt, die Images, die gedumpt wurden, sind ohne Bootcode. Ja, das ist richtig. Die enthalten nur kleine Teile dafür. Ja. Damit möchte ich schließen mit einer Runde Applaus für Poro und auch